Danke vielmals, Reto. Du bist mega kräftig, krass. Du machst einen ganzen Kleiderschrank allein. Genau, ich möchte dich mitnehmen ins 18. Jahrhundert. Wir machen eine kleine Zeitreise. Niemand von euch war dann schon auf der Welt. Und wir gehen so in die USA, in die Vereinigten Staaten, auf Amerika und so zu den ersten Siedlern. Das war schon früher, Anfang des 18. Jahrhunderts, aber sogar Ende des 18. Jahrhunderts. Die USA hat sich unabhängig erklärt von England, hat das Siedlertum blüht. Zehntausende oder Hunderttausende Europäer sind auf Amerika und haben das Land eingenommen. Sie sind in alle Ecken von dem Land gezogen, haben das Land bearbeitet, haben Sümpfe trockengelegt, haben unfruchtbare Gegenden fruchtbar gemacht und davon ansehen. Und haben, viele von ihnen haben wirklich mit wahnsinnigen Strapazen haben sie das Land zivilisierbar und bewohnbar gemacht. Ganz viele sind gestorben, zum Teil aufgrund der Kämpfe mit den Indianern, die natürlich das Land nicht einfach kampflos hergegeben haben. Andere an Krankheiten, Unterernährung, einige sind verfroren, wenn die harten Winter gekommen sind, gerade in den USA, wo das Wetter so schnell umschlagen kann. Und natürlich hat es auch erste Städte gegeben, zu dieser Zeit, New York oder Philadelphia, sind zwei Städte geworden, die schnell gewachsen sind. Und warum erzähle ich dir das alles? Du denkst, Joel, heute ist ICF, heute ist Predigt, heute ist doch nicht Geschichtsunterricht. Das hat einen simplen Grund. Natürlich haben auch die christlichen Missionare gesagt, hey, wir müssen das Land, die USA, für Jesus gewinnen. Und die Missionsgesellschaften sind gegangen, sind in die USA in Missionare geschickt, vor allem von England ganz viele. Und die haben eigentlich ihre Kirchen und ihre Missionsgemeinschaften fast ausschliesslich in den grossen Städten gemacht. In den Städten ist immer attraktiv, dort hast du immer viele Leute, dort hast du ein grosses Zielpublikum. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen von einem Mann namens Francis Asbury. Der Francis Asbury war ein Methodist von John Wesley, vom bekannten Methodistengründer, eingesetzt für die USA. Und der Francis Asbury hat sich gesagt, wir bringen das Evangelium eben nicht nur in die grossen Städte, sondern gehen in jedes Loch von dem Land, zu jedem Siedler, auch wenn er noch so weit draussen ist. Wir gehen zu jedem Heim, auch wenn wir Stunden und Tage lang reiten. Er selber hat das vorgelebt, er hat in seinem Leben 400'000 Kilometer auf dem Rücken von einem Ross verbracht und hat das Evangelium überall hingebracht, bei Wind und Wetter, bei Sonne und Regen, bei Schnee und Tornados. Viele sind zum Beispiel gefolgt, es hat ein Sprichwort gegeben, bei den Siedlern von den USA, wenn es schlechtes Wetter ist, haben sie gesagt, heute ist los, so schlechtes Wetter, da sind nur Krähen und Methodistenpfarrer unterwegs. Das war so ein gängiges Sprichwort von dieser Zeit. Wer gewusst, wie Francis Asbury gesagt, in der Stadt, da sind alle anderen, da braucht es uns nicht, uns braucht es auf dem Land. Und wenn es nur eine Familie ist und wir nochmal extra mit 25 Kilometer gehen von einem Weiler, dann gehen wir die 25 Kilometer, 100 Kilometer und bringen das Evangelium zu jedem. Viele von seinen Prediger sind gestorben, auch wieder an Krankheiten, an Unfällen, an allem Möglichen. Aber sie haben mit einem unglaublichen Einsatz haben sie eine Erweckung gebracht unter die Siedler bis an die Peripherie von dem ganzen Land. Und der Francis Asbury hat gesagt, es gibt vier Sachen, die meine Prediger befolgen müssen. Und er hat vier Regeln ausgestellt. Die ersten zwei haben etwas zu tun mit dem Glauben. Sie müssen an Jesus Christus glauben. Sie müssen Teil sein von unserer Bewegung. Und die dritte und die vierte Regel haben etwas zu tun mit dem Ross. Weil der Francis Asbury hat gesagt, was müssen wir, meine Prediger, können, wenn wir das Evangelium überall hinbringen müssen? Sie müssen können reiten. Und sie müssen können gut umgehen mit dem Ross, sie müssen können Futter geben, sie müssen können Hufeisen auswechseln. Und darum die Ausbildung für die Methodistenpfarrer hat zwei Teile gehabt, einen theologischen Teil und Umgang mit dem Ross. Und ein Teil, warum eben wie eine Erweckung entstanden ist unter diesen Siedlern an jedem Ort von dem Land, ist, weil die Pfarrer haben können reiten und gut umgehen mit ihren Rössern. Und du denkst vielleicht, wenn du so den Slogan hörst, «Fresh erweckt Leben», was unser Jahresmotto ist, dann denkst du in erster Linie, «Wow, erweckt Leben, das ist Feuer und Leidenschaft für Gott». Du denkst an Gebetszeit, du denkst an Zeiten, wo du die Bibel liest, wo du so richtig in die Tiefe reingehst. Aber «Fresh erweckt Leben» hat oft auch etwas mit dem ganz praktischen Teil von deinem Leben zu tun. Was wäre gewesen, wenn die Methodistenprediger ein Herz gehalten von Jesus, für Jesus, fantastische Kommunikatoren gewesen wären, aber nicht hätten reiten können? Der Francis Asbury hat gewusst, es braucht zwei Sachen, die wir zusammenbringen müssen, wenn wir die Erweckung zu diesen Siedlern bringen. Menschen, die mit Leidenschaft Jesus dienen, bereit sind, ihr Leben hinzugeben und Leute, die reiten können. Und manchmal ist unser Leben viel simpler, als wir denken. Und darum auch die Predigt heute, wo mich sicher schon etwa 5 Leute gefragt haben, was ist das für ein komischer Titel? Erweckt Leben, was hat das mit dem Kleiderschrank zu tun? Weil Erweckung fällt eben oft unserem Kleiderschrank an. Ich erkläre dir nachher warum. Erweckung ist eben nicht nur Worship, Halleluja, wir haben alle die Hände auf. Ist auch wichtig. Es ist auch nicht nur tagelang Fasten und Beten auf unseren Knien. Es ist eben manchmal auch simpel und einfach Ordnung reinzubringen in unseren Kleiderschrank. Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass ich oft die erwecktesten Phasen hatte, wenn ich ganz simple, praktische Schritte gemacht habe in meinem Alltag. Dann habe ich so wie einen Rahmen geschaffen, wo mir Luft gegeben haben und aus dieser Luft hat sich etwas ergeben, wo ich wirklich Jesus von ganzem Herzen nachfolgen konnte. Bevor ich dann ganz praktisch zum Kleiderschrank komme und dir zeige, was da innen ist, noch ein theologischer Gedanke dazu. Wir tauchen noch ein ins Alte Testament, nämlich ins Buch Nehemia. Der Nehemia war ein Mann, der eine gute Stellung hatte, am babylonischen Königshof, war der Mundschenk vom König. Und 70 Jahre bevor die Geschichte spielt, ist die sogenannte babylonische Gefangenschaft stattgefunden. Das kommt uns in der Predigt immer wieder vor, aus dem simplen Grund, weil halt ein grosser Teil vom Alten Testament sich um die babylonische Gefangenschaft drüllt. Fast alle grossen Propheten sind entweder knapp vor der babylonischen Gefangenschaft gewesen, in der oder gerade knapp nachher. Also Juda, Jerusalem, ein Teil vom Volk Israel, ist eh schon verschleppt gewesen, aber ein Teil ist noch erobert worden vom König Nebukadnezar. Und der König Nebukadnezar von Babylon hat die Leute von Jerusalem genommen und in die sogenannte babylonische Gefangenschaft nach Babylon geführt. Es ist nicht so eine Gefangenschaft, die du dir vorstellst, wo die Leute irgendwie gekettet, das ganze Volk in einem Gefängnis sitzt. Ganz im Gegenteil, die Leute konnten arbeiten in Babylon, die konnten Häuser bauen. Er hat sie einfach zu sich genommen. Er hat versucht, alle fähigen Handwerker, die ganze Oberschicht um sich zu sammeln, um das Know-how, das sie haben, in das Weltreich Babylon einfließen zu lassen. Nach 70 Jahren und 4 Könige später hat der König Kyros gesagt, wir lassen die Leute wieder heim. Er hat es wie gespürt auf seinem Herzen, ich möchte dem Volk Israel wieder die Möglichkeit geben, wieder zurückzugehen nach Jerusalem und Jerusalem wieder aufbauen. Nur, und das ist ein bisschen die Verbindung zu dem Methodistenpfarrer, das war eine zähe Arbeit gewesen. Zurück in eine Stadt, wo die Stadtmauer zerstört war, wo ein Tempel zerstört wurde. Und der allergrösste Teil vom Volk Israel hat gesagt, uns ist es wohl in Babylon, wir bleiben. Eine kleine Gruppe von ein paar 10'000 Mann, die Helden, haben gesagt, wir gehen zurück auf Jerusalem und bauen die Stadt wieder auf. Die Leute sind zurück. Und wo eines Tages dann der Bruder von Nehemia, der Nehemia selber, ist in Babylon geblieben, zu ihm kommt, fragt er, hey, wie ist es in Jerusalem? Und der Bruder sagt, es ist eine Katastrophe, wir haben keine Stadt, wo sie finden, laufen innen und raus. Wir sind ein trauriges Elendshäufchen, das hier noch übrig geblieben ist. Und dann sagt der Nehemia, gut, ich gehe zurück und baue die Stadtmauer auf. Das ist so das Setting von diesem Buch. Kapitel 1 ist am Nehemia sein Gebet, wo er zu Gott ruft. Kapitel 2 ist so seine Reise auf Israel, wo er einen Haufen Stein und Holz mitnehmen kann. Kapitel 3 ist dann der Start von dem Bau dieser Stadtmauer. Und Kapitel 4, da steigen wir jetzt ein, ist der Moment, wo die Stadtmauer gebaut wird und die Finden sagen, das können wir nicht zulassen. Es gibt eine grosse Verschwörung von Völkern rundherum, die sagen, wir müssen die Leute von Jerusalem daran hindern, dass die Stadtmauer wieder gebaut wird. Weil wenn die Stadtmauer gebaut wird, dann kann Jerusalem wieder blühen. Im Hinterkopf haben sie vielleicht noch die Zeiten vom König David, vom Salomo, wo Israel und Jerusalem blüht haben und sie haben das wollen verhindern mit aller Kraft. Und sie hatten einen Haufen Pläne gehabt, um die Stadtmauer zu zerstören und die Verschwörungspläne sind zum Nehemia gekommen. Und dann hat der Nehemia Folgendes gemacht. Wir lesen das im Nehemia Kapitel 4. Kannst du mal den ersten Vers bringen? Ganz simpel im Vers 3. Wir aber flehten zu unserem Gott. Wenn es dir schlecht geht, was machst du? Flehst zu Gott. Wenn es Probleme ist in deinem Leben, was machst du? Flehst zu Gott. Aber, und das ist jetzt der Punkt, der Nehemia ist auch praktisch geworden. Weil im zweiten Teil vom Vers 3 heisst es, und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Ich glaube, das Praktische und das Geistliche muss zusammenkommen, wenn wir wollen, erweckt leben. Das ist mega wichtig. Wir können immer nur für alles beten lassen. Das bedeutet noch lange nicht, dass sich etwas verändert. Manchmal ist ein Gebet gut und manchmal braucht es praktische Schritte in unserem Leben. Und der Nehemia war praktisch, er hat gebetet und hat Wachen aufgestellt. Er hat eine Ad-Hoc-Armee zusammengestellt, hat die ausgebildet und so heisst es im Vers 10, Nehemia 4, Vers 10, allerdings baute von diesem Tag nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. So, du merkst, Nehemia hat zwei Gruppen gemacht. Vorher haben alle gearbeitet, jetzt hat die Hälfte, das ist das nächste Bild, das ich habe, baut noch eine Mauer. Und die andere Hälfte hat Waffen, kannst du mir das nächste Bild noch zeigen, und bewacht. Es hat wahrscheinlich nicht genau so ausgesehen. Ich habe einfach im Shutterstock kein besseres Bild gefunden. Aber der Nehemia hat sein Land aufgeteilt, seine Männer aufgeteilt. 50% hat gearbeitet an der Mauer und 50% hat gewacht. Und du merkst, der Nehemia war ein Mann von der Tat, ein Praktiker. Er hat gebetet, er hat den geistlichen Zugang gehabt und auch den praktischen. Und wenn man die zwei Bilder nimmt, dann merkt man, im Neuen Testament sind Waffen immer ein Bild fürs Gebet. Beispielsweise Epheser 6, Vers 10, was heisst, wir sollen die Waffen Gottes ergreifen. Das ist immer ein Bild vom Gebet. Oder das Schwert, das auch ein Bild ist fürs Wort Gottes. Also übertragen auf unsere Situation heute, wenn du ein erfolgreiches, ein erwecktes Leben willst führen, dann musst du praktisch sein, deine Mauer bauen, aber du musst auch geistlich stark sein und im Gebet stehen. Und ich glaube, wir in der Kirche, wir neigen manchmal ein bisschen dazu, den geistlichen Teil sehr viel zu predigen, aber den praktischen Teil ein bisschen zu vernachlässigen. Erweckt Leben hat damit zu tun, dass wir eine Mauer bauen, praktisch sind und dass wir im Gebet aktiv sind. An Karfreitag machen wir etwas. Ich freue mich mega darauf. Wir machen wieder mal eine ICF-Gebetsnacht. Wir starten am 8. mit der Karfreitagsfeier und dann ab 9:30 beten wir. Mein Vorschlag war bis am Morgen um 4. Das Gebet haben wir gesagt, geht nicht, wir machen bis am Morgen um 6. Wir sind schließlich kein Weichheier. Ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, ich bin so ein Feiner geworden, oder? Genau. Also machen wir wahrscheinlich bis am Morgen um 6 und beten wieder mal eine Nacht. Das müssen wir lernen, Freunde. Das ist wichtig. Das ist ein Teil. Aber das alleine heisst noch lange nicht, dass unser Leben erweckt ist. Es braucht auch den praktischen Teil. Ich kann, und jetzt kommen wir zum Kleiderschrank, ich habe manchmal Anfälle. Ich habe manchmal so Anfälle, wo ich denke, so Joel, jetzt bringst du dein Leben wieder in Ordnung. Und jetzt räumst du mal all den Schrott auf. Alle Abokünden, die du nicht brauchst, Ordnung machen, den Dokument, Steuererklärung ausfüllen und so weiter und so fort. Und anfange, tue ich immer mit dem Ausmisten vom Kleiderschrank. Wenn ich die Anfälle habe, als erstes immer den Kleiderschrank auszumischen. Das ist nicht so eine schwierige Arbeit, die ist relativ schnell gemacht und gibt mir ein gutes Gefühl. Und in meiner jahrelangen Erfahrung von Kleiderschrank ausmisten, habe ich gemerkt, ich habe drei Arten von Kleider in meinem Schrank. Und alle drei haben so eine Analogie für unser Leben. Das noch ein bisschen führen, ihr dort hinten seht das nicht so gut, gell? Ich hoffe, die meisten sehen es. Also, wir fangen mal mit dem obersten Stock an. Ich habe gemerkt, dass ich Kleider in meinem Leben, und ich habe es übrigens heute Morgen gemacht, habe ich genau für die Predigt wieder mal meinen Kleiderschrank ausgemischt. Ich bin ganz früh aufgestanden und ich habe gemerkt, hey, ich habe zum Teil Kleider, die sind kaputt. Und was macht man mit kaputten Kleidern? Man wirft sie weg. Wir können sie auch flicken, aber ich wirf sie weg. Und das ist so mein erster Punkt, wenn ich praktisch sein und erweckt leben will, kaputte Kleider wirf ich weg. Ich habe immer wieder Männer begleitet, die gemerkt haben, sie haben beispielsweise in ihrem Leben ein Problem mit Pornografie. Christina hat auch darüber predigt vor 3 Wochen, was sie eine Frau begleitet hat. Es ist einfach, wenn wir ehrlich sind, ein mega Angriffspotenzial für all uns Männer, mich inklusive. Und wenn ich Männer begleite, dann merke ich, sie sind so oft schon im Gebet und haben gesagt, oh Herr, mach mich frei von Pornografie. Hilf mir, dass ich das überwinden kann. Und es bringt nichts. Sie kommen nicht weiter. Sie haben es vielleicht auch in einer Small Group bekannt. Weil, was ist mein Tipp Nummer 1, wenn du frei werden für Pornografie? Tu einen Filter auf dein Handy und den Computer. Es gibt so gute Filter. Es gibt einen Filter, wo, wenn du Pornografie konsumierst, du einen Freund bestimmen. Wenn du ganz mutig bist, kannst du auch deine Frau nehmen. Aber du kannst einen Freund bestimmen. Und immer, wenn du Pornografie schaust, gehen die Links direkt zu deinem Freund. Es gibt einen guten Filter für das. Und ich habe Männer gesehen, frei werden, nicht durch das Gebet, sondern durch den Filter. Weil die Hemmschwelle wird dann gerade viel höher, hätte ich zum Beispiel den Reto als mein Freund, oder? Und hat ihm vermittelt, und ich wüsste, shit, wenn ich jetzt das konsumiere, der Reto sieht das, oder? Und der steht am nächsten Sonntag auf die Bühne und erzählt das als MC der ganzen Kirche. Das würde er selbstverständlich nicht machen. Aber verstehst du, es gibt kaputte Kleider in unserem Leben. Und wenn wir erweckt leben wollen, dann müssen wir sie wegtun. Und da sind natürlich Sachen wie Gebet und Leben in Freiheit wichtig. Es ist ein Teil, aber oftmals braucht es einfach ganz praktische Schritte. Einer meiner besten Freunde, Alan, Pastor vom ICF Altdorf, die meisten von euch kennen den, der hat ein Coca-Cola-Problem gehabt. Der hat Coke getrunken, so wie wir Wasser oder du vielleicht Kaffee. Und er hat gemerkt, hey, ich muss das reduzieren. Und er hat gesagt, wenn immer ich ein Gocki nehme, nehme ich nicht mehr die Halbliterflasche, sondern die 1 Deziliter Dösli vom Tender. Kennst du die? Und jetzt gibt es bei ihm einfach pro Tag Maximum, nicht einmal immer noch 1 Deziliter Cola vom Tender. Ist immer noch zu viel, aber ist besser als vorher. Und du siehst, das ist ein Punkt, den wir haben, dass wir praktisch sind. Ich möchte dir eine Erweckung vorstellen in der Bibel. Und zwar habe ich über die vor 2 Wochen predigt, Apostelgeschichte 19, die Erweckung in Ephesus. Der Paulus kommt auf Ephesus, trifft 12 Jünger, sie empfangen den Heiligen Geist, fahren davon predigen, viele Leute kommen zum Glauben. Und dann passiert etwas, das ihr das Leben verändert hat. Es war aber keine Gebetsnacht, es war keine Worship-Zeit, es war ein Feuer. Und zwar in dem Feuer haben sie etwas verbrannt. Kannst du mal Epheser Kapitel 19 bringen? Viele von denen, die zu Glauben gekommen waren, bekannten jetzt offen, dass sie früher Zauberei getrieben hatten. Eine ganze Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätze deren Wert auf 50'000 Silberstück. Also was haben die Menschen gemacht? Was ist so das Erste, die erste Tat gsi von dem erweckten Leben? Sie haben ihre Bücher verbrannt. Ephesus war der Ort vom Tempel der Artemis, wo das antike Weltwunder gestanden ist, und sie haben ihre Bücher verbrannt. Das war eine Erweckung in ihrem Leben. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir beten und worshipen. Aber das haben wir jetzt 4-mal predigt, darum darf ich heute noch ein bisschen über etwas anderes predigen. Ich möchte einfach noch einen gesunden Gegendienst geben. Aber lass uns die kaputten Kleider entsorgen aus unserem Kleiderschrank. Damit wir eben einen Rahmen schaffen können, wo der Heilige Geist wirken kann. Das ist mir so wichtig. Das Zweite, wenn ich durch meinen Kleiderschrank gehe, ist überflüssige Kleider. Heute Morgen habe ich 2 Kleidungsstücke rausgenommen und ich gemerkt, die habe ich schon lange, aber die lege ich schon Jahre nicht mehr an. Also die kurzen Hosen sind einfach nicht mehr so mein Style, oder? Als ich jung und frisch war, habe ich gedacht, war mega trendy, kariert, verschiedene Farben. Wenn ich da irgendwie durch die Straße laufe, denken alle, irgendwie, weiss auch nicht, der Brad Pitt persönlich ist auftaucht. Ich habe die halt mal cool gefunden, gell? Ich würde die heute nicht anlegen. No way. Meine Kurzhosen, die ich im Sommer an, sind eher Uni. Und dann kann ich oben mit meinen T-Shirts ein bisschen Farbe reingeben, oder? Aber die liegen seit Jahren in meinem Kleiderschrank. Sie sind nicht kaputt. Sie kann man tragen, aber ich trage sie nicht mehr. Das Gleiche ist mit dem Pulli, den habe ich mal gekauft. Einfach, glaube ich, habe ihn gefunden, er sieht bequem aus. Aber mir gefällt der nicht. Vielleicht gefällt er dir, du kannst ihn nachher gerne holen. Mir gefällt der Pulli nicht. Und so ist der seit Jahren im Kleiderschrank einfach überflüssig. Und wenn wir hier wieder die Analogie machen auf unserem Leben, habe ich gemerkt, wenn ich will erweckt leben, dann muss ich mich von Überflüssigem trennen, von Sachen, die nicht schlecht sind. Aber sie sind einfach überflüssig. Das heisst, sie blockieren, oder also sie hindern, dass ich meinen Fokus wirklich auf meinen Auftrag lege, den Gott mir gegeben hat. Ich habe 3 Aufträge bekommen, habe ich das Gefühl, einen guten Ehemann, einen guten Vater und einen guten Pastor. Das ist nicht kompliziert. Aber es gibt immer wieder Sachen, die mich abhalten davon, Sachen, die überflüssig sind. Vor vielen Jahren haben wir, so wie alle Menschen auf dieser Welt, ein Netflix-Abo gelöst. Netflix, das ist für mich nichts. Weil du hast so viele Möglichkeiten von Filmen. Und wenn ich am Abend spät heimgekommen bin, Small Group Meetings, was auch immer, der Rebecca schon geschlafen, habe ich Netflix aufgetan und bin irgendwo hängen geblieben. Nicht immer, manchmal sinnvolle Sachen, manchmal Sachen, die mir nicht gut tun. Aber ich habe viel zu viel Auswahl gehabt und ich habe viel zu viel von Filmen konsumieren. Ich habe gemerkt, Netflix ist für mich, das ist jetzt meine Geschichte, so etwas von überflüssig. Wir haben es wieder gekündigt. Und heute, wenn wir einen Film schauen, gehen wir auf iTunes oder Apple TV, wie sie jetzt heisst, zahlen 4.50 Franken. Wir haben 48 Stunden online und dann löscht er sich wieder. Dann gehen wir fokussierter hin und wir schauen nicht allzu viele Filme. Aber selbst wenn wir mehr schauen würden und es wäre teurer als Netflix, wäre es mir wert. Ich habe gefühlt, ich merke, Netflix haltet mich ab von meinem Auftrag. Dann gehe ich zu spät ins Bett, bin am nächsten Tag müde, bin nicht frisch, bin nicht fit. Ich habe gemerkt, es gibt Sachen im Leben, die sind überflüssig. Und so eine Story möchte ich dich auch mitnehmen, wo Jesus einem jungen, reichen Mann begegnet. Das ist Matthäus Kapitel 19. Kannst du mal das bringen, Thomas, Matthäus 19, die nächste Stelle. Babyworld 24, genau. Genau, haben wir den Vers noch oder stockt es gerade? Yes, genau. Jesus antwortete zu dem reichen Mann, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann hat ganz viel Überfluss gehabt in seinem Leben, wo ihn gehindert hat in der Nachfolge zu Jesus. Und er hat gesagt, hey, verkauf den Mist, dass du fokussiert sein kannst, mir nachzufolgen. Also wir haben Sachen in unserem Kleiderschrank, die sind überflüssig. Und überflüssige Sachen, die rühren wir ja nicht weg im Normalfall, sondern die verschenken wir oder verkaufen es und machen mit dem Geld etwas Sinnvolles. Genau. Dann haben wir natürlich noch einen dritten Teil. Und das sind die brauchbaren Kleider. Jetzt habe ich morgen auch ein bisschen geschaut. Das ist mein absoluter Lieblingsbulli zur Zeit. Den habe ich von der Orbal geschenkt bekommen, von meiner Schwägerin. Genau. Das ist zum Beispiel das, das finde ich jetzt brauchbar. Dann Badhose habe ich gedacht, kannst du auch brauchen. Ist nie schlecht, oder? Dann habe ich so ein lachsfarbiges T-Shirt, das mein braunes Gesicht gut zur Geltung bringt. Und einfach noch Hose. Man braucht schon immer ein paar Hosen, oder? Also. Die kaputten Kleider wirfst du weg, die überflüssigen Kleider verschenkst und die brauchbaren Kleider, was machst du mit denen, die du ordnen. Weil manchmal, wenn ich eine Zeit lang meinen Kleiderschrank nicht ordne, habe ich so ein Chaos, dass ich plötzlich wieder sehe, ah, den Pulli hätte ich ja noch gehabt. So einen schönen Pulli habe ich jetzt ein halbes Jahr nicht mehr angelegt, weil ich gar nicht gewusst, dass er noch da ist. Und darum lohnt es sich, seinen Kleiderschrank immer wieder zu ordnen. Und wenn wir wollen, erweckt leben, wenn wir frisch bleiben für Jesus, dann müssen wir unser Leben, auch die guten Sachen, immer wieder ordnen. Soll ich das Gefühl machen? Sonst ist es irgendwie nicht so glaubwürdig. Oh, Judith, genau. Genau, du könntest eigentlich da uns unterste Regal ein bisschen ordnen. Ich sehe gerade, wie das geht. Danke vielmals. Geben wir doch Judith einen Applaus. Wirklich super. Sehr, sehr gut. Ich habe ganz vergessen, wie man Kleider zusammenlegt. Nein. Genau. Und Ordnung habe ich auch gemerkt, in meinem Leben ist so ein mega wichtiger Schlüssel für mein erwecktes Leben. Mein Vater hat auch Theologie studiert mit 20 und mit 65 hatten sie eine Klassenzusammenkunft gehabt von dem Theologiestudium mit 20. Von 20 Schülern, weißt du, wie viele Pastoren haben sie bis 65 durchgezogen? 2. Er und ein anderer. 2. So viele Pastoren steigen aus. Weil sie nicht frisch sind, weil sie nicht mehr erweckt sind. Und ganz ehrlich, ich sage das ohne jegliche Überzeugung, ich bin frisch und ich bin erweckt. Ganz ehrlich. Ich habe auch meine Aufs und Ab, bin auch ein Mensch, ist alles klar. Aber ich bin immer noch frisch und erweckt. Und ich glaube, es hat auch viel mit dem zu tun, dass ich dir immer wieder versuche, die kaputten Kleider wegzuschiessen, die überflüssig zu schenken und auch immer wieder die guten Kleider neu ordnen. Als ich noch jung war, bin ich ein furchtbarer Koch, was Finanzen anbelangt hat. Ich hatte immer zu wenig. Und ich mich erinnere, Marlies, die Sekretärin von dieser Kirche, wo ich angestellt war als Jugendpastor, hat mir gesagt, Joel, die hat das gemerkt. Ihr Sohn war einer meiner besten Freunde, bei vielen wie ihnen zu Hause. Sie hat gesagt, Joel, jetzt machen wir mal ein Budget zusammen. Also, ich meine, ich hatte noch die Heike, es war nicht so kompliziert, wie viel verdienst. Habe ich gesagt, 1500 Franken. Das war so mein Praktikumslohn dort. Wie viel brauchst du für Handy, für Krankenkasse, für das Studium? Ziehen wir alles ab. Am Schluss sind 600 Franken übrig geblieben. Dann haben wir zusammen Excel-Tabellen gemacht mit 30 Feldern, weil die meisten, oder viele Monate haben 30 Tage. Für eins hat 31 und einen 28. Und habe gesagt, jetzt 600 geteilt an 30 gibt 20, habe ich gesagt, weil rechnen kann ich gut. Du hast jeden Tag 20 Franken. Jeden Abend schreibst du rein, wie viel du gebraucht hast für heute. Wenn du nur 16 gebraucht hast, hast du am nächsten Tag 4 Franken Spatzung. Wenn du 28 gebraucht hast, musst du am nächsten Tag 8 Franken einholen. Wenn du weißt, am Wochenende gehst du Skifahren und willst noch auswärts essen, musst du es ansparen. Und es war so simpel gewesen und es hat bei mir absolut funktioniert. Jetzt ist es komplexer geworden, Familie und so weiter. Geht es nicht mehr ganz so einfach. Aber es war so einfach gewesen zu dieser Zeit. Und es hat mir geholfen, Ordnung zu bringen. Es hat mich frei gemacht, dass ich nicht immer nachdenken musste, habe ich Geld, habe ich nicht Geld, immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Eine neue Ordnung ist vor 2 Jahren. Und ich gemerkt, dass das ICF Zentralschweiz wächst mit neuen Locations und dann das Design dazu, jetzt schon meine Anstellung im Movement, habe ich mit Rebecca wieder zusammensitzen und sagen, wie können wir gerecht dem gerecht werden, dass ich als Familienvater präsent bin, als Ehemann und für Kinder. Und ich weiss, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, für mich war es so ein entscheidender Moment, wo man gesagt hat, ich bin 3 Übungen für Kinder unterwegs und nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Ich bin jede Woche praktisch 3 Übungen weg. Mein Leben ist so geordnet. Und 4 Übungen bin ich daheim. Das war für mich wichtig, um Ordnung reinzubringen. Ich habe gesagt, ich arbeite von Sonntag bis Donnerstag. Am Freitag arbeitet Rebecca, schaue ich für Kind. Und am Samstag machen wir Familientag. Und am Sonntag bin ich wieder voll parat für Kinder. Und wir haben Ordnung reingebracht, die ich vorher noch nicht hatte. Und obwohl meine Arbeitsbelastung gestiegen ist, fühle ich mich im Grossen und Ganzen relaxter und weniger belastet wie vorher. Weil wir versucht haben, Ordnung reinzubringen. Und das ist so ein Herz für mich. Ich glaube, da innen gibt es Leute, wenn du willst, erweckt leben. Du brauchst nicht viel mehr oft, als vielleicht ein paar Schräubchen zu stellen in deinem Alltag. Dich von ein paar überflüssigen Sachen zu trennen, das kann übrigens richtig weh machen. Ein paar kaputte Sachen zu entsorgen und die guten Sachen neu zu ordnen. Ich habe hier auch noch ein Beispiel dabei von einem Mann, wo Gott mehr begegnet ist, vielleicht als fast jeder andere in der Bibel, das ist der Mose. Aber es hat eine Zeit gegeben, da war der Mose heillos überfordert und er musste etwas neu ordnen in seinem Leben. Und sein Schwiegervater ist gekommen und hat ihm einen Tipp gegeben. Schauen wir mal in 2. Mose, Kapitel 18. Da sagt der Schwiegervater, sieh dich zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. Sie müssen Ehrfurcht vor Gott haben, die Wahrheit lieben und unbestechlich sein. Übertrag ihnen die Verantwortung für jeweils 1150 und 10 Personen. Also, der Mose war überfordert mit Arbeit. Er hatte ein Herz für Gott. Er war ein Leiter. Aber er konnte Gott nicht mehr begegnen, weil er überfordert war mit all diesen Gerichtsfällen, die er hatte in einem Volk mit 2 Millionen Menschen. Und dann sagt ihm der Schwiegervater, setz die Leute ein, es gibt Luft, er kann Gott wieder begegnen. Und das 2. Buch Mose und das 4. Buch Mose beschreiben uns ganz viele eindrückliche Begegnungen, die der Mose mit Gott hatte. Ich hoffe, du hast verstanden, was erweckt das Leben mit meinem Kleiderschrank zu tun hat. Ganz, ganz viel. Und ich möchte wirklich dafür beten, dass wir Menschen sein dürfen, die eben die Mauer bauen, ganz praktisch, aber auch wachen, ganz geistlich. Dass wir diese 2 Elemente zusammenbringen. Aber dass wir nicht in so eine falsche Frömmigkeit hineinkommen, wo wir einfach denken, wir können beten und die Bibel lesen und fromm reden und die praktischen Sachen nicht machen. Wir müssen die 2 Sachen zusammenbringen. Es bringt auch nichts, nur praktisch zu sein und das andere nicht zu haben. Dann fehlt das Feuer. Dann fehlt die Leidenschaft für Gott. Aber die 2 Sachen zusammenbringen. Und mein Gebet ist es, dass wenn ich eben nachher für dich bete und wenn wir nachher reingehen in den 2. Teil vom Worship und ins Abendmahl, dass Gott dir Sachen zeigt heute, ganz praktische Sachen. Dass Gott dir Sachen zeigt, die überflüssig sind in deinem Leben. Die sind nicht schlecht, aber die sind überflüssig. Sie halten dich von dem Auftrag ab, den Gott dir gegeben hat. Dass Gott dir kaputte Sachen zeigt oder dass Gott dir einen Schlüssel zeigt von etwas, das du neu kannst ordnen kannst. Immer nur 1 Schritt aufs Mal, das ist wichtig. Nimm dir jetzt nicht gerade 6 verschiedene Sachen vor, sondern 1 Schritt aufs Mal. Komm, wir stehen doch noch miteinander auf. Ich möchte dich gerne einleiten in eine Zeit vom Gebet, wo wir einfach miteinander Gott sagen, hey Gott, wir sind parat, Sachen loszulassen, damit du uns eben ganz, ganz neu kannst erwecken. Ja, Vater, du kennst unseren, ich sage jetzt einmal, symbolischen Kleiderschrank besser als wir selber. Du weißt, wo die kaputten Kleider drin sind, die Bibel nennt es auch Sünde, wo uns einfach das erweckte Leben immer wieder klauen, wo wieder Sauerstoff aus unserem Feuer entziehen und daran das Feuer immer wieder verlöschen muss. Du kennst die überflüssigen Kleider, die vielleicht seit Jahren in unserem Kleiderschrank rumliegen, und die aber uns eigentlich abhalten oder nicht dazu dienen, den Auftrag auszuführen, den du uns gegeben hast, nämlich jünger von dir zu sein, dir ähnlicher zu sein und unser Umfeld positiv zu prägen. Und du weißt, dort, wo wir etwas neu ordnen müssen in unserem Leben, damit in das Chaos der brauchbaren Sachen wieder in Ordnung hineinkommen. Und ich bitte dich jetzt, Vater im Himmel, dass du mit deinem Heiligen Geist durch die Reihen gehst und dass du heute Morgen zu uns redest, dass du uns hilfst, Sachen wirklich loszulassen. dass du uns hilfst, wirklich in ein erwecktes Leben reinzukommen, weil wir eben auch die praktischen Schritte machen. Weil wir einfach die einfachen Sachen loslassen. Ob es ein Filter ist, ein Pornofilter für jemanden oder ein eigenes Abo künden, das uns einfach so ablenkt. Oder was auch immer, mit einer ungesunden Ernährungsform zu brechen heute Morgen. Ich glaube, wenn wir das machen, dann merken wir, wie ein erwecktes Leben kommen kann. Manchmal ist das Gebet, wo uns ins Praktische führt, manchmal ist das Praktische, wo uns ins Gebet führt. So ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich bitte dich, dass diese Message uns etwas einfach bewegen. Auch der Reto, der letzte Sonntag gesagt hat, man muss manchmal auch abschneiden, dass man eben neu Frucht bringen kann. Dass man einfach den Teil von dem erweckten Leben auch innerlich mitgehen darf. Und jetzt möchte ich dir einfach noch danken, Jesus, für das Abendmahl, das wir heute Morgen werden miteinander nehmen. Jesus, du bist auf die Erde gekommen, du hast so einen Preis gezahlt für uns. Du hast gelitten, du hast dein Leben hingegeben. Du hast seelische Qualen gelitten. Und wenn wir das Brot nehmen, dann denken wir an dein Leiden. Wir denken daran, wie du freiwillig gelitten hast für uns. Wie du mal gesagt hast, niemand kann mir mein Leben nehmen, aber ich gebe es freiwillig hin. Und wenn wir das Brot nehmen, dann denken wir, wie dein Lieb unser Lieb wird. Symbolisch gesehen natürlich. Wie dein Lieb Teil wird von uns. Und wenn wir dann den Traubensaft nehmen, dann denken wir als Blut, was das Leben drin ist, an neuen Bund, als neues Leben, das wir haben mit dir. Und wir feiern neues Leben. Wir sind eine fröhliche, bunte Kirche, die Leben feiert. Erwecktes Leben, freies Leben, geheiligtes Leben, Leben, das gefüllt ist von der Freude und vom Frieden Gottes. Und das feiern wir, wenn wir den Traubensaft miteinander nehmen. Wir bedanken uns, wir sind so dankbar für das Leben, das du uns geschaffen hast. Und so möchten wir dir einfach eine Zeit geben, im zweiten Teil des Worship, wenn wir nochmal zwei Songs singen. Der erste ist passend auch, What a Beautiful Name, was hast du für einen wunderbaren Namen. Dann hast du die Möglichkeit, zum Abendmahl zu kommen und du hast auch die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Gerade wenn du merkst, du hast so irgendein Kleidungsstück, das kaputt ist oder überflüssig, aber es ist so schwer, das loszulassen, komm doch ins Gebet. Oft startet es mit einer Entscheidung im Gebet und dann gehst du heim und machst es praktisch. Du baust die Mauer und du nimmst die Waffe Gottes zur Hand. Und wenn du diese zwei Elemente zusammenbringst, dann glaube ich, dürfen wir wirklich frei und ungehindert ein erwecktes Leben zu leben. Und ich möchte dich mega ermutigen, zum Abendmahl zu kommen, ins Gebet zu kommen und einfach auch deine Dankbarkeit Jesus ausdrücken in den Liedern, die wir singen miteinander.